Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Es ist wichtig, praktische Erfahrungen in Organisationen zu sammeln. Es sollten Phasen dabei sein, in denen ich auch wirklich, also embedded, also innerhalb einer Organisation gestalten kann, und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Mich verbindet immer noch eine große Leidenschaft zur Physik und zu diesem Bedürfnis, die Welt zu verstehen, Systeme zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, Systeme, die Natur zu beschreiben. Sich dessen bewusst zu sein, hilft mir total dabei, durch Phasen zu gehen, wenn ich denke, eigentlich ist es mir jetzt gerade zu viel. Weil ich weiß, das ist meine Leidenschaft, die gerade oben auf dem Dachgepäckträger festgemacht ist.
Ja, hallo Heiko. Wir sitzen hier im Potsdam, im Dorent Hotel, im dritten Stock, mitten auf dem Flur, in einer Sitzecke, weil wir nur hier ein halbwegs ruhiges Eckchen gefunden haben, um diesen Podcast hier aufzunehmen.
Ja, hallo Christian.
Ja. Und trotzdem, und gerade deswegen, finde ich, passt es richtig, weil wir sind ja hier auf dem Management Agile und es geht hier um Agilität, es geht um Transition, es geht um Führung, es geht um ganz viel, was natürlich mit Organisationsberatung zu tun hat. Aber, um es gleich vorweg zu sagen, du bist Manager, du bist kein Berater, aber ich bin sehr froh, mit dir dieses Gespräch führen zu können, weil das, was ich von dir weiß, bist du in einer Managementrolle, und das ist ja nicht immer so, wo du in dieser Managementrolle erstens sehr gestaltend, organisatorisch gestaltend unterwegs warst und bist und auch, ich würde sagen, wie ein interner Berater, auch zu der Veränderung der Organisation, in der du gleichzeitig Manager bist, auch eine, ich schätze, ich überziehe da nicht, eine wegweisende Rolle aus einer inhaltlichen Perspektive auch eingenommen hast. Das, was man oft ja Beratung zuschreibt, wo Management das mehr sozusagen von außen nutzt, und das sehe ich sozusagen auch in einer Person bei dir, in eurer Organisation, das gehört ja zusammen, verbunden sozusagen, inkludiert, und das finde ich ist etwas, was enorm spannend, herausfordernd ist, und damit möchte ich jetzt auch an dich übergeben, dass du erstmal etwas über dich sagst, was du so gemacht hast in deinem Leben, auf diese Rolle fokussiert. Wir fangen dann an, du bist promovierter Physiker, etwas damit und wie du dann in diese Managementrolle reingekommen bist.
Ja, es freut mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich total über die Gelegenheit, dass wir jetzt gemeinsam diese Podcast-Folge aufnehmen können und diesen Dialog über Organisationsentwicklung halten können und über Organisationsberatung und damit auch ein Stück weit das fortführen, was wir in den letzten Monaten immer wieder mal im Auto, auf Konferenzen, in der Nachbereitung am Abend gemeinsam gesprochen haben. Du hast schon gesagt, ich bin Physiker, habe Physik schon in der Schule als Leistungskurs gehabt, habe in Münster, Heidelberg und Uppsala Physik studiert, bin in Stuttgart promoviert und mich verbindet immer noch eine große Leidenschaft zur Physik und zu diesem Bedürfnis, die Welt zu verstehen, Systeme zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, Systeme, die Natur zu beschreiben. Das ist etwas, was mich immer sehr stark angetrieben hat und was mich auch begeistert hat am Studium der Physik, auch an der Promotion. Ich habe promoviert, meine Experimente haben an der europäischen Synchrotronstrahlungsquelle in Grenoble stattgefunden. Ich habe das erste Thema war das Grenzflächenschmelzverhalten von Eis. Später habe ich über das Grenzflächenverhalten von ionischen Flüssigkeiten geforscht, weil mein Eis abgetaut ist. Ich habe also einen Mikroklimawandel selber schon innerhalb meiner Promotion mitgemacht. Und warum erzähle ich das gerade so ausführlich? Weil es vielleicht ein Connect zu dem ist, was mich jetzt als Manager ausmacht. Denn wenn du an einer Großforschungseinrichtung bist, dann Hast du nicht wie andere vielleicht Experimentalphysiker dein Labor einfach nebenan und du hast da jeden Tag Zugriff zu, sondern du bereitest ein halbes Jahr, mitunter länger, eine Woche Experimentierzeit vor. Und da bist du auf ein sehr intensiv, also du bist auf ein großes Netzwerk angewiesen, diese Zeit gemeinsam innerhalb deiner Gruppe also erfolgreich zu bestehen. Das machst du nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitdoktoranden, für die Diplomanden, die du betreust. Und gleichzeitig hast du in Grenoble, wenn du als vom Max-Planck-Institut in Stuttgart dort anreist, natürlich eine unglaublich internationale Community, in der du dann 24/7 Wissenschaft betreibst. Und ein Stück weit war das, also die Komplexität, was ich erforschen wollte, war natürlich ein physikalisches System. Das war die Aufgabe. Aber die Herausforderung war nur zu meistern, indem man ein auch recht komplexes soziales System erfolgreich gestaltet, indem man gemeinsam Herausforderungen meistert und im Team miteinander arbeitet. Und das ist etwas, wo ich dann auch gemerkt habe, also ich habe auch eine Ader in mir entdeckt, dass ich gut darin bin, Menschen dabei zu helfen, besser in dem zu werden, was sie tun. Also nicht nur für meine eigene Promotionsarbeit, sondern auch für die Arbeit meines Umfeldes. Und ein Stück weit war damit, wenn ich da mal so zurückblicke schon, das ist jetzt auch 15 Jahre her, dass ich promoviert habe, war da der Grundstein für das gelegt, was ich jetzt mache. Intensive Arbeit mit Menschen. Menschen dabei helfen, wirksamer zu werden.
Ja. Also danke für dieses Stichwort, Menschen dabei helfen, wirksamer zu werden. Nun ist es ja nicht in jeder Managementrolle gegeben, dass ich nicht nur ergebnisorientiert Prozesse manage, Dinge ermögliche, also Output ermögliche, sondern dass ich gleichzeitig auch Rahmenbedingungen, in denen er stattfindet, im Sinne von Organisation, von Prozessen, von Rollendifferenzierung, in der Führung, in den Expertisen, mit denen du arbeitest, auch zu gestalten. Und das, und deswegen bist du ja auch Agile Manager, bitte korrigiere mich, wenn ich das begrifflich nicht richtig nenne, wo du einen Auftrag angenommen hast, eine Organisationsform gemeinsam zu entwickeln, die es ermöglicht, darüber Ergebnisgenerierung in einem sehr komplexen Forschung- und Entwicklungssystem in einer neuen Art und Weise zu generieren und damit Ergebnisse zu ermöglichen, die den Herausforderungen der Gegenwart einfach für das Unternehmen, in dem du tätig bist, federführend vielleicht sogar sein kann, zumindest einen großen Beitrag für die Zukunft mit leistet. Das sage ich jetzt so, weil wir uns ja etwas kennen und ich schon einiges erfahren haben. Aber bitte, wenn ich das jetzt so beschreibe, präzisiere das nochmal etwas, so in deinen Worten, was es für dich ist, was du gerade genau tust.
Ja, sehr gerne. Also aktuell arbeite ich als, du hast es richtig gesagt, als Agile Manager beim großen Werkzeugmaschinenhersteller bei Trumpf Werkzeugmaschinen im Entwicklungsverbund. Und ich bin seit 7 Jahren in Summe jetzt fast in dieser Rolle tätig. Ich habe am Anfang das in einem kleineren Kontext, in der Abteilung in der Softwareentwicklung für uns ein neues Rollen- und Zusammenarbeitsmodell etabliert. Und beziehungsweise, da würde ich mich jetzt mit fremden Federn schmücken, das ist konzipiert worden und ich bin da in einer sehr frühen Phase mit eingestiegen, habe gemeinsam mit den Kollegen in der Abteilung über einige Jahre mit sehr viel Energie und Leidenschaft Organisation entwickelt, daran gearbeitet, wie können wir mit einem auf fachlich und disziplinarisch getrennten Führungsrollen basierendes System so zur Entfaltung bringen, dass die Menschen in diesem System mehr Wirksamkeit erzielen können. Und das war für mich diese 3 Jahre, die ich die ich auf dieser Lernreise war, waren für mich extrem wertvoll für das, was ich jetzt tue, weil sie mir ein eigenes, also mein Wirksamkeitsverständnis, mein Selbstverständnis meiner Wirksamkeit in meiner Rolle als Agile Manager gefestigt haben. Und das ist etwas, was ich jetzt sehr gut in meinem Alltag projizieren kann.
Nun spricht man ja gerne bei Organisationen von einer Rollenindifferenz. Und wenn du sagst als Agile Manager, dann habe ich jetzt eine Hypothese. Das ist nicht eine Stellenbeschreibung gewesen, wo du klar nachlesen konntest, was das genau ist, was erfordert wurde, sondern da gab es eine Erwartung, die du wahrscheinlich interpretieren musstest, wo du austarieren musstest, was für Räume du hast, um die wahrzunehmen. Und dann musstest du sie selber füllen im Rahmen der Möglichkeiten, manchmal vielleicht auch grenzüberschreitend, Tabus anrühren, wie das so in Organisationen ist. Aber du wusstest gleichzeitig, dass du das tun musst mit einer gewissen Risikobereitschaft, weil nur dann kannst du wirklich diese gestaltende Managementrolle übernehmen, die nicht nur von dir erwartet wurde, sondern ich schätze jetzt mal, was du auch wolltest, was dir auch lag, was auch deine Ambition war.
Ja, also völlig richtig. Es war sicherlich, also natürlich gab es eine Stellenbeschreibung und ich musste mir selber erschließen, wie ich in dieser Rolle wirksam werden kann. Und das war, ich war jetzt auch nicht der einzige Agile Manager in dieser Organisation, also vielleicht einfach nur, um da mal kurz ein bisschen Kontext zu setzen. Die erste Organisation, in der ich diese Rolle ausgeübt habe, das waren knapp 180 Menschen und die waren jeweils 30 waren ungefähr bei einem oder einer Agile Managerin. Und das war die disziplinarische Führungskraft, die dafür verantwortlich war, die Menschen in ihrer, also als Entwicklungspartner zu begleiten, eine Prozesse in ihrer Umgebung zu verantworten und natürlich aber auch die Organisation weiterzuentwickeln. Das ist für mich so das Dreibein im Selbstverständnis dessen, was ich als disziplinarische Führungskraft in meiner Rolle Agile Manager zu leisten habe. Das stand in meinem Stellenprofil so noch nicht drin. Das musste ich mir erschließen, das haben wir uns erschlossen. Das ist jetzt auch, ich wäre nicht so vermessen zu sagen, dass das, was jetzt diese Rolle ist, etwas ist, was ich entwickelt habe. Ich habe dazu beigetragen, dieses Rollenverständnis auszuprägen. Und das entwickelt sich auch immer noch weiter. Und wichtig, also die wichtige Erkenntnis ist, also wir müssen das Verständnis dessen, was Führung zu leisten hat, neu aushandeln und uns neu erschließen, wenn wir fachlich und disziplinarisch die Führung, also wirklich auch in einer Konsequenz trennen, wie es in Matrixorganisationen oft nicht der Fall ist. Weil da dann am Ende die disziplinarische Führungskraft immer auch noch irgendwie also eine fachliche Endverantwortung hat. Nicht fürs Projekt, aber zumindest für mich als Konstrukteur, für mich als Projektleiter, für mich als Mechanikanalystin. Da ist ja, also der Teamleiter hat da schon noch einen integrativeren Teil. Wenn ich in einer Rolle bin als People Lead, der 30 Menschen disziplinarisch zu begleiten hat, dann kann ich nicht gleichzeitig der fachliche Ansprechpartner sein. Das ist nicht leistbar. Und das Wirksamkeitsverständnis, wie kann ich in so einer Rolle Mehrwert für die Menschen schaffen, ihnen dabei helfen, das, was sie jeden Tag zu tun haben, besser zu tun, das mussten wir uns in der Anfangsphase erarbeiten. Und das erarbeiten wir uns im größeren Kontext jetzt auch noch jeden Tag.
Ich möchte da an einer Stelle nochmal nachfragen, weil dieser Podcast sich ja auch um Organisationsberatung handelt. Wenn du das gerade so beschreibst, das ist nicht nur Management-Know-how, da waren ja schon viele Begrifflichkeiten drin, wo man sagen könnte, das ist Organisations-Know-how, das ist sehr viel Wissen oder auch Bewusstheit zu Thema Rollendifferenzierung, zu dem, was Führung überaus macht. Wenn wir jetzt ein Wort wie Agilität nutzen, ist das ja ganz schnell auch erstmal nur so ein Placebo für irgendetwas, was man da rein interpretieren kann oder die Gestaltung der Gesamtorganisation, die es überhaupt ermöglicht, dass man in diese Neudefinition von Führungsrolle reinkommt. Das muss ja alles möglich sein, da muss man ja die Freiheit haben. Deswegen könnte man ja sagen, oder fragen ist besser, was muss in einer Organisation passieren oder was für Voraussetzungen müssen geschaffen sein, dass man diese Diskussion überhaupt führen darf und kann, um zu solchen Ergebnissen oder Reflexionen zu kommen, wie du sie gerade hier beschreibst.
für die Hauptabteilung Softwareentwicklung gesprochen, glaube ich, dass die, also es braucht natürlich zum einen mal einen, es braucht die Einsicht, dass wir etwas an der Art, wie wir arbeiten, ändern müssen. Also es braucht auf jeden Fall ein Problembewusstsein, ein Dringlichkeitsgefühl, ein Sense of Urgency. Und damit eine Änderung in dem Ausmaß, also wenn ich wirklich eine Aufbauorganisation neu verdrahte, da braucht es eine visionäre Führungskraft, die daran glaubt. In dem Fall unser damaliger Hauptabteilungsleiter, der davon überzeugt war, dass wir eine andere Art der Zusammenarbeit uns erschließen müssen, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen. Und die beiden Dinge müssen erst einmal zusammenkommen. Und du hast eben gesagt, da ist doch auch ganz viel Organisationsgestaltung drin. Wenn das zusammenfällt, dann kann ich mich ja damit beschäftigen, wie haben denn andere solche Probleme, wie wir sie gerade sehen, gelöst. Weil es wäre ja vermessen zu sagen, also, dass wir uns das selber alles erschlossen haben. Wir haben uns mit vielen Modellen beschäftigt. Wir haben geguckt, welche Rollen und Führungsmodelle gibt es, welche Skalierungsmechanismen haben andere ausprobiert und haben darauf unseren eigenen Umgang damit gefunden und haben ein Rollenmodell etabliert, haben versucht, eine skalierte Zusammenarbeit erst einmal uns einen Startpunkt zu geben und von dort aus weiterzuentwickeln und haben dann probiert mit einem, ich überlege gerade, wenn man redet so viel von Agilität, auch hier, wir sind auf der Manage Agile, was ist denn Agilität? Also ich glaube, das, was wir können schon sagen, wir haben uns dem, wir haben agile Praktiken und ein Stück weit auch das agile Mindset beschrieben im agilen Manifest als einen Nordstern für uns genommen, um die Anpassungsfähigkeit, die wir aus der Umwelt, also die Umwelt uns ein bisschen auferlegt hat, also weil wir gesehen haben, wir müssen die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, ändern, um weiterhin erfolgreich miteinander arbeiten zu können. Das haben wir genommen und haben darauf mit, sagen wir so schön, mit Feedback Loops über Inspect and Adapt versucht, uns eine neue Organisation zu bauen.
Erstmal, wie du das am Anfang gerade beschrieben hast, für mich ist es, der erste Punkt ist, du musst ein Wissen darüber haben. Also was möglich ist, was notwendig sein könnte. Das ist ja neben allem Ausprobieren, Entwickeln, Trial and Error, ist das auch etwas, wo schon ein Wissenstransfer stattfindet. Und ihr habt gesagt, ihr habt geguckt, wie das andere machen. Jetzt kann man sich Beratung holen, man kann andere Unternehmen besuchen, man kann Best Practices oder man hat vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Unternehmen kommen, die ein Wissen schon mitbringen. Wie habt ihr erstmal diese Wissensgenerierung, um daraus dann erstmal ein Bild zu malen, was es ungefähr sein könnte, bevor ihr dann in die ersten Schritte gegangen seht, ich unterstelle das in einen iterativen Weg, also nicht so, da ist das große Picture und dann geht es gleich los, sondern es ist ja mal ein Lernprozess. Wie habt ihr euch das geholt? Weil das ist ja für mich als Organisationsberater häufig die Frage, ob ich auch im Sinne von Wissenstransfer sowas zumindest teilweise liefere oder ob das im Prinzip vorhanden ist in der Organisation und ich nur ein Prozessbegleiter bin, das umsetzbar und erlebbar zu machen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte einen kleinen Disclaimer vorab stellen, weil ich habe eben schon erwähnt, ich bin in dieses Rollenmodell, ich habe mich auf eine Stelle Agile Manager beworben. Das heißt, das Grundkonzept, das ist vor meiner Zeit entstanden. Das war in einer frühen Phase. Wir waren also, ich glaube, im ersten Jahr nach der Umstellung. Aber die ganze Vorarbeit, auf die du ja gerade auch angesprochen hast, die ist ein Stück weit, also die kann ich dir nur anekdotisch wiedergeben. Das, was, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, bei uns ist es ein Stück weit auch organisch gewachsen. Trumpf ist erstmal eine Organisation oder eine Unternehmung, die historisch schon immer auch sehr selbstdisruptiv war, sich auch immer wieder neu erfunden hat. Wir haben über Lean Management und wir haben das Synchro genannt, also da hat die Firma in den 90er Jahren auch einen sehr großen Schwerpunkt gesetzt, um unsere Prozesse in der Produktion zu optimieren. Und Lean und Agile, Agilität und Lean Management sind Geschwister. Ich würde nicht sagen, dass sie dass das eine die Weiterentwicklung des anderen ist, sondern sie stehen einfach nebeneinander. Und wer allerdings, wo es eine Lean-Kultur gibt und eine große Disruptiv, also ein Selbstverständnis, Innovationsgarant zu sein. Ich glaube, solche Organisationen tun sich auch leichter, neue Prozesse auszuprobieren. Und wir haben dann nicht gemerkt, wir haben ein Problem und wir machen es jetzt, wir wollen alles neu machen, sondern es ist bei uns organisch entstanden. Wir haben in der Softwareentwicklung, wir hatten Scrum-Teams, wir haben gemerkt, wir probieren mal, wie das mit Software und Hardware miteinander funktioniert. Wir hatten viele Möglichkeiten in kleineren Kontexten, die Wirksamkeit agiler Mechanismen für uns zu validieren. Und die große Herausforderung, die Organisationen oft sehen, ist, was ist denn, wenn ich aus dem Schutzraum eines Pilotprojekts rauskomme? Und in dem Moment, wenn ich dann agile Arbeits- und Denkweisen versuche, im größeren Kontext zu etablieren, dann fordere ich die Bestandsorganisation heraus. Und wir haben das mal probiert, die Schritte, die eine Organisation dabei durchläuft, mal in so einer Art Stufenmodell zusammenzufassen. Also das, was am Anfang, diese Sense of Urgency, die ja immer bestehen muss. Also ich muss einen Reiz haben, der mich dazu treibt, ich möchte agil arbeiten.
Und also du sprichst von dem Reiz. Ich habe gerade, während ich hier zugehört habe, habe ich darüber nachgedacht, weil das ist mir in dem Podcast, das möchte ich gerne zum Ausdruck bringen. Wir haben uns in einer Unternehmung kennengelernt, in der du vorher warst. Und da war ich ja in der Zeit auch so prozessbegleitend viel als Facilitator tätig. Aber die haben sich Unternehmungsberatung reingeholt, haben wirklich eine neue Organisationsform entwickelt. Damals war es dann die Wertstromorganisation, die sie eingeführt haben. Das war also hochgradig Know-how getrieben von außen durch Unternehmensberatung. Und erst in der Implementation, in dieser Umsetzung, kam dann sehr viel Selbstorganisation rein. Dann konnte jemand wie ich als Prozessbegleiter dort tätig sein. Und ich höre bei dir trotz allem, obwohl du den Vorprozess nur anekdotisch beschreiben kannst, hört es für mich schon sehr stark daran an, es gab so etwas wie so ein Nukleus. Das war eben der IT, wo vielleicht über das Thematik der Agilität, agiles Manifest, wo ja dann sozusagen ein allgemein verfügbares Wissen da ist und wo dann in der Organisation ein eigengesteuerter Prozess gestartet wurde, um dieses Wissen und diese Ansätze, sag mal, diese Konstruktion von Wirklichkeit, die stattfindet, übertragbar zu machen auf eine Organisationsform, also raus aus dem agilen Projektmanagement und was, ne, um das eine Element zu nennen, was kann das heißen für die Gesamtorganisation, also Forschung und Entwicklung bei euch, dann aber schon im Bewusstsein, das kann man nicht eins zu eins überstülpen oder per Rezept, sondern es muss trotzdem, ganz im Sinne einer Lernorganisation, etwas Neues entwickelt werden, was dann genau dieser ganz spezifischen Komplexität gerecht wird, die dir bei euch geherrscht hat. Und ich glaube, da warst du hier schon sehr stark involviert.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch wir haben uns, also genauso wie in der Zeit, also vor meiner Zeit bei Trumpf, wo es natürlich, also wo es schon einen großen Know-how-Zufluss von extern gab, da hast du recht, auch wir bei Trumpf haben uns externes Know-how reingeholt. Also gerade wenn es dann darum geht, wie baut man denn agile Prozesse? Natürlich haben wir da auch externe Berater, Scrum Master, Coaches auch in die Organisation gelassen, die uns dabei unterstützt haben, dieses Selbstverständnis für uns zu etablieren und dann eben auch selber Menschen in der Organisation auszubilden, die solche Prozesse stützen können. Es war aber immer auch intern getrieben und ich meine schau dir an, ich bin jetzt zum 7. Mal hier auf der Manage Agile. Seitdem ich bei Trumpf bin, nehme ich hier regelmäßig teil. Am Anfang habe ich mir hier Inspiration geholt. Die letzten 5 Jahre versuche ich auch Inspiration weiterzugeben, indem ich auch eigene Beiträge einbringe. Das ist eine unheimlich starke Community, bei der man sich anlehnen kann und wo man sich Inspiration dafür holen kann, wie kann ich eine Herausforderung angehen und wie kann ich vielleicht auch eine Herangehensweise so anpassen, dass sie zu meiner Organisation passt, weil es sehr schwer ist, mit Blaupausen zu arbeiten. Und da nochmal auf dieses, ich habe also den Impuls, ich muss etwas ändern. Viele Organisationen kommen zu dem Schluss, lass uns mal in einem Umfeld, in dem die Planbarkeit abnimmt, agile Methodiken. Da wird noch nicht über agile, also agile Herangehensweisen, über agiles Arbeiten, sondern da ist es eine Methodik, Prozess. Ich führe Scrum ein oder Kanban. Lass uns das mal ausprobieren. Wir merken, in einem kleinen Kontext ist es sehr erfolgreich, weil das übrigens so als ein Nebenaspekt ist, es ähnelt sehr, sehr stark der Arbeit einer gut funktionierenden Taskforce. In dem Moment, wo eine Organisation wirklich unter Anspannung ist und wo eine Krise eintritt, würde keiner diejenigen, die erforderlich sind, um diese vielleicht existenzgefährdende Krise beizulegen, würden die mit Multiprojektmanagement überziehen. Ich gebe dann diesen Fokus. Ich schaffe einen Raum, in dem gemeinsam gearbeitet werden kann. Ich betreibe Inspection and Adaptation. Ich schaffe Transparenz. Ich mache das. Ich kann es mir gar nicht leisten, es per Wasserfall zu machen. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Bezugspunkte. Und das ist auch der Grund, warum diese kleinen Piloten, das ist ein sehr, also Scrum ist auch zum Beispiel ein sehr robustes Rahmenwerk, das funktioniert, oft erfolgreich sind. Herausfordernd wird, wenn ich das dann konsequent in einer Organisation verankern möchte, dann bedeutet agile Praktiken, daraus schließt sich, damit das wirklich nachhaltig zum Erfolg führt, muss ich ein agiles Rollenverständnis etablieren. Ich brauche also ein Selbstverständnis dessen, was Eigenverantwortung ist. Eigenverantwortung und Selbstorganisation muss ich zulassen. Und damit es funktioniert, jetzt denkt ihr das einfach, es wird in einer Organisation, ich habe am Anfang ein Scrum-Team, dann habe ich vielleicht zwei oder drei und dann habe ich dann auf einmal 10, 20, dann muss ich skalieren. Und je mehr ich mit meine agil geschaffenen Rollen, Product Ownership, Scrum Master, Chapter Leads, je mehr ich die mit Verantwortung und auch Macht ausstatte, desto mehr fordern die dann auch die Bestandsorganisation heraus. Und ich brauche dann, das ist die vierte Stufe, ich brauche ein Verständnis von dienender Führung. Und in vielen Organisationen, die vorher anders gearbeitet haben, stellt sich dann, also die müssen sich auf, also sie brauchen eine kulturelle Veränderung. Und ich kann Kultur nicht verordnen. Kultur ist der Schatten des Handelns. Das heißt, ich muss Impulse in die Organisation tragen, die ihr und dem Ökosystem ermöglichen, seine Kultur anzupassen. Und dann kommen wir zum letzten Schritt. Es muss nicht, um agil arbeiten zu können oder um schlagkräftig adaptiv sich in einem verändernden Marktumfeld bewähren zu können, brauche ich keine fachlich und disziplinarisch getrennten Führungsrollen. Wir sind aber für uns zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlicher ist, dass so ein Kulturwandel erfolgreich ist in einer Bestandsorganisation, wenn sich die Aufbauorganisation der Ablauforganisation anpasst, anstatt es andersrum zu machen. Also will heißen, die Ablauforganisation der bestehenden Aufbauorganisation.
Da möchte ich gerade mal einen Stopp machen, weil du hast damit für mich ganz stark das Element der Entscheidung betont. Also dann muss sie sich entscheiden, ne? Also was folgt jetzt wem? Und das sind ja so Kernentscheidungen, die bei so Prozessen getroffen werden. Und da möchte ich jetzt mit reinbringen, dass du in der Doppelrolle bist. Du bist eben nicht ein interner Prozessbegleiter, nicht ein interner Agile Coach oder ein Organisationsberater. Du bist Manager, der aber die Reflexion, die du ja gerade hier auch veröffentlichst, in dieser inhaltlichen Durchdringung aber immer verbindest mit einer Entscheidungskompetenz und sogar einer operativen Ergebnisverantwortung. Und da muss ich sagen, mich erstaunt das, also ich erlebe das selten, diese Verbindung. Was denkst du, hat es ermöglicht, dass du überhaupt das leben kannst? Ich mache jetzt mal eine große Frage. Was für einen Vorteil hat es, dieses doppelte Pfund zu haben? Aber was ist auch daran verdammt anstrengend, dieses doppelte Pfund zu haben?
Also vielleicht mal auf die erste, was ermöglicht es überhaupt? Ich habe ja eingangs erwähnt, ich habe 3 Jahre lang in der Softwareentwicklung so ein Rollenmodell mit etablieren und verankern dürfen. Und was hat es uns ermöglicht, das jetzt im ganzen Entwicklungsverbund mit 1000 Menschen zu leben? Wir waren damit erfolgreich. Wir konnten zeigen, dass es funktioniert. Und das hat uns dann auch beziehungsweise dann meinem Geschäftsführer das Gestaltungsmandat gegeben, das Rollenmodell für den gesamten Entwicklungsverbund neu zu denken. Und wir haben auch nicht einfach das Rollenmodell aus der Softwareentwicklung genommen, sondern wir haben uns ein Rollenmodell mit 5 Kernrollen genommen und 3 dezidierten Führungsrollen. Wir haben einen Agile Manager, der verantwortlich ist, ich wiederhole nochmal, für die Weiterentwicklung der Menschen, für Prozesse in seinem Bereich, für die Organisationsentwicklung in seinem Umfeld. Und wir haben den R&D Manager, das ist die Wertmaximierung des Produkts. Das in den meisten anderen Organisationen wird es eher Product Owner genannt. Wir hatten verschiedene Gründe, warum das bei uns einen anderen Namen hat. Und dann haben wir noch eine Verantwortung, also des Architekten, der Architektin, wo es eben darum geht, die Durchgängigkeit der Architektur über verschiedene Produkte sicherzustellen und auf diese Art und Weise als einen Maschinenbauer und keinen Sonderanlagenbauer sicherzustellen, dass wir mit standardisierten Produkten komplexe Prozessketten beim Kunden bedienen können und natürlich auch über standardisierte Produkte Effizienzen über die einzelnen Produktgruppen hinweg uns erschließen können. Und da haben wir dann also 3 Führungsrollen und die Gestaltungsmacht und die Gestaltungsverantwortung ist jetzt zwischen diesen Rollen aufgeteilt. Und jetzt hast du gesagt, dass auch meine spezielle Rolle, also die des Agile Managers, der Agile Managerin, dass es schon auch eine Doppellast ist. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine operative, disziplinarische Führungsrolle. Die muss jeder von uns wahrnehmen. Und ich führe jetzt nicht mehr ein Team von 30 Leuten, sondern im Wesentlichen sind das, ich habe in meinem Bereich 6 Agile Manager, die jeweils auch ungefähr 30 Leute haben. Und dann habe ich nochmal einige fachliche Führungskräfte, also so Größenordnung 20 Menschen in der direkten Berichtslinie und 200 Menschen insgesamt. Also ist schon ein größerer operativer Bereich und dabei dann auch noch das Mandat, aber manchmal auch die Bürde der Organisationsgestaltung zu haben, ist natürlich eine Doppelrolle, die man da hat. Gleichzeitig ermöglicht es mir, Gestaltung von Organisation als Führung zu machen. Und nicht, als wenn ich mich jetzt in die Rolle desjenigen, der probiert, als ob jetzt als interner oder externer Berater, mit der Führung gemeinsam einen Weg zu finden und zu gestalten. Also wir können uns in unserer Rolle nicht rausstehlen, weil wir verantwortlich für die Prozesse in der Organisation sind und vor allem auch für die Weiterentwicklung der Prozesse innerhalb der Organisation.
Was denkst du, was du gerade beschrieben hast, wenn du angefragt würdest, lass uns mal so ein Szenario machen, als Organisationsberater, als Freelancer und so eine Organisation, die diese Geschichte, diese Herleitung von innen heraus so nicht gegangen ist, aber davon gehört hat und sagt, du warst Manager, du warst Berater, du wirst durchdrungen, hilf uns, was Ähnliches zu machen. Was würdest du dir dann in dieser Beraterrolle selbst zuschreiben als notwendig, als möglich, aber vielleicht auch ausschließend als unmöglich, weil du wärst ja kein Manager wie jetzt.
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich natürlich in meinem Wirken und in den Interventionen und Impulsen, die ich in die Organisation trage, immer berücksichtigen muss, dass ich gleichzeitig neben dem Gestaltungsmandat auch, ich sag mal, über den operativen Apparat auch eine gewisse Macht projizieren kann. Und ich muss mich ja in die Rolle versetzen, dass ich das nicht mehr tun kann. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass also in viele Dinge von denen, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, waren jetzt nicht, dass die in meinen Zielen drin standen, sondern wir aufgrund der Wahrnehmung, also der Organisation, ich habe ja eben gesagt, die Mission ist, wir versuchen Menschen dabei zu helfen, gemeinsam mehr Wirksamkeit zu entfalten. Und es ergeben sich automatisch systemische Hemmnisse, die sich auftun. Und dann entwickelt man sich, auch wenn man jetzt sagt, wir haben der ursprüngliche Hintergedanke dieser fachlich und disziplinarisch getrennten Führungsrollen oder dieses agilen Rollen- und Zusammenarbeitsmodells war es, eine Basis zu schaffen, auf der eigenverantwortlich und selbstorganisiert gearbeitet werden kann. Und die gesamte Organisation schneller ausgerichtet werden kann und sich damit schneller auf Marktbedürfnisse einstellen kann. Das war ja die Grundidee und deswegen auch so ein Stück weit agile, in Anführungsstrichen, Organisationsentwicklung. wenn man sich dann damit beschäftigt, weil ich ja natürlich weiterhin in einer Bestandsorganisation bin. Wir sind eine große Organisation, wir haben viele Prozesse, Abläufe. Wir haben natürlich auch etablierte Machtstrukturen. Und dann gibt es Hemmnisse. Und in dem Moment wird aus jedem, der ernsthaft agile Organisationsentwicklung betreibt, auch ein systemischer Organisationsentwickler. Weil ich nur dann die Effektivitäts- und Effizienzhebel heben kann, wenn ich mich systemisch damit auseinandersetze, welchen Rahmen muss ich bauen oder wie muss ich den Rahmen umgestalten, damit wir mehr Wertschöpfung generieren können.
Also das ist, ich habe gerade auch wieder, wenn ich so zuhöre, das geht mir so, ich denke dann so und stelle mir das so vor. Und jetzt ist ja die Frage, wie weit das als Manager übertragbar ist, aber diese, sag mal, diese entwicklungsbegleitende Rolle, die du intern übernommen hast, bedeutet ja in deinem Führungsalltag, dass du Mitarbeiter, Menschen, Führungskräfte, die dir auch zugeordnet sind, plus auch rechts und links, also im Kontext, wo du ja in einem, sag mal, als ein inhaltlicher Vordenker auch als in einer coachenden Rolle bist. Also der erläutert, der erklärt, der mit Widersprüchen umgeht, der sozusagen also hilft, dass diejenigen, die das ja im Alltag leben müssen, damit die eine Unterstützung haben, das auch zu verstehen, tun zu können. Gleichzeitig wirst du sehr viel Kommunikationsprozesse anleiten müssen. Das heißt, du wirst auch ein Facilitator von Workshops oder musst dafür sorgen, wahrnehmen, dass es Workshops gibt, die auch gut begleitet werden und durchgeführt werden. Du bist gleichzeitig Experte, also in diesem Gedankenkonstrukt, was du gerade beschrieben hast. Und es geht ja dann darum, auch eine Veränderungsarchitektur zu initiieren im Sinne von eines, ich sage, passt auch sehr gut, agilen Projektmanagements, weil da gehst du ja iterativ vor. Und damit habe ich schon 4 Parameter aufgezückt. Ich nehme mal das 5. dazu, Erwartungsmanagement, was ich mir als Organisationsberater zuschreibe, aber eben extern, ohne gleichzeitig die Ergebnisorientierung operativ zu haben. Und ich sage dann ja aus meiner Perspektive, ich kann das teilweise nur tun, weil ich die Freiheit habe, nicht ergebnisorientiert zu haben. Also ich habe keine Macht, ich habe nicht die Einbindung, aber gleichzeitig habe ich auch eine Freiheit, an diesem Prozess so zu arbeiten, ohne in diesen operativen Umsetzungsdruck zu kommen. Wie geht es dir mit diesen Herausforderungen? Das sind ja vielleicht nur Paradoxien, aber es können auch wirklich Ambivalenzen oder vielleicht sogar mehr sein.
Deine Konkretisierung hat mir jetzt gerade auch nochmal vor Augen geführt, dass ich bei dem Exkurs Richtung Systemik mich ein bisschen vor der Beantwortung deiner ursprünglichen Frage gedrückt habe. Und da möchte ich jetzt gerade nochmal drauf eingehen, ergänzt um die Punkte, die du gerade aufgebracht hast. Man kommt automatisch in dieser Organisationsentwicklung zur Frage, wie baue ich denn Systeme, in denen wir diese Wirksamkeit erhöhen können, in denen Organisationen ihren Geschäftszweck erfüllen können. Und dann gestalte ich nicht zwingend dort, wo mein operatives Umfeld ist. Ich hole mir aus meinem operativen Umfeld aber diesen Handlungsdruck. Die Sensorik dessen, also wo können die Menschen, für die ich in der Organisation verantwortlich bin, wo sehen sie Hemmnisse in der Erbringung ihrer Leistung? Und diese Sensorik, also wenn ich als Externer reingehe, dann brauche ich diese Sensorik wieder. Das Gestaltungsmandat, das kann ich mir von der Führung der Organisation holen. Die kann mich damit beauftragen. Sie muss dann sicherstellen, dass die operativ Verantwortlichen kooperativ sind. Weil das ist ja bei mir dann in Personalunion, aber das kann ich über das Gestaltungs- und Handlungsmandat, also wenn das Setting richtig ist, kann ich das gewährleisten. Dann der systemische Ansatz, wie ich damit umgehe, das können wir, also da, dass man die richtigen Spieler mit versammelt, auch das können wir gewährleisten. Das kann ich als Externer auch machen, vielleicht sogar mit mehr Fokus, weil ich nicht vom Operativen abgelenkt bin. Was aber entscheidend ist, die Rückkopplung, also will heißen, die Sensorik in die Organisation muss gewährleistet sein. Und wenn das nicht passiert, systemisch passiert, dann kann es passieren, dass dann dass die operative Linie eigentlich was anderes wahrnimmt als das, was ich als Gestaltungsinitiativen, als Impulse in die Organisation präge. Und damit das nicht auseinanderläuft, muss, glaube ich, diese Veränderungsarchitektur, wie du sie genannt hast, gut erarbeitet und auch mit den wesentlichen Stakeholdern vereinbart werden.
Ja, und das bedarf wiederum eines Prozesses, dass die entwickelt wird, ja, unter Einbezug der Betroffenen. Und da bist du dann aber auch der Architekt. Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, da bin ich nur ein Initiator mit anderen, dass diese Architektur auch gestaltet wird und dann auch autorisiert wird und auch dann gelebt wird?
Das ist eine gute Frage wieder. Ich glaube tatsächlich, also ich spreche jetzt mal direkt für unsere Organisation und für unsere auch rollendifferenziertes Führungsmodell. Ich glaube, eine Stärke unserer Organisation ist, dass eigentlich erstmal niemand jetzt mit einer isolierten Initiative, also es geht nicht darum, ich will meine Initiative durchsetzen, es geht darum, kriegt das Agile Management das, was es haben möchte, oder das R&D-Management oder die Architektur, sondern am Ende schauen wir alle aus einer anderen Blickrichtung auf das gleiche Objekt. Und es müssen sich rollenübergreifend, wir nennen es Change Circles, es müssen sich rollenübergreifend Menschen finden, die an das Gleiche glauben. Und das, was ich total spannend finde, ist, dass man kann natürlich öfter sagen, wir haben jetzt ein Problem und jetzt machst du und du, ihr kümmert euch darum. Das passiert auch manchmal. Die Magie passiert eigentlich in meiner Wahrnehmung meistens dort, wenn sich die Menschen selbst organisiert zusammenfinden. Also wenn wir uns darüber austauschen, wo wir Schmerzpunkte haben aus der Perspektive unserer Rolle, wir die übereinander legen und wir eine gemeinsame Ausrichtung und ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir erreichen wollen, erarbeiten. Und in dem Moment bin ich halt nicht derjenige, der probiert, seine Interessen durchzusetzen, sondern ich bin derjenige, der das, was die Rolle, das Gestaltungsmandat der Rolle und natürlich die eigene Kreativität und Erfahrung mitbringt, um etwas gemeinsam erfolgreich zu machen.
Heiko, ich möchte das inhaltlich jetzt einfach da mal gerade schließen und auf eine ganz andere Thematik zu sprechen kommen, die ja damit zu tun hat. Also wie du das hier gerade beschreibst, wie du das tust, wie du das lebst, ich glaube, dass die Hörer sehen dich ja nicht, ich sehe dich ja und ich kenne dich ja auch. Das hat ja zwei Aspekte. Das ist einerseits für dich persönlich etwas sehr Nährendes, weil das ist etwas, wo du gestalten kannst, wirksam sein kannst und etwas leben kannst, was du am Anfang ja unseres Gesprächs schon aus deiner Entscheidung Physiker zu sein, also wo sich etwas durchträgt, wo diese Elemente, die nähren dich. Gleichzeitig hat es aber auch etwas Zehrendes, weil das sind ja auch Belastungen. Es gibt Dilemmata zu überwinden, man muss mit diesen permanenten Paradoxien umgehen, das muss man ja auch aushalten. Aber was ist, das ist ja mein Thema immer wieder, es gibt so eine innere Wurzel, eine innere Mission, warum man das tut. Und wenn man an diesem Kern dran ist, dann kann man schöpfen aus der Energie, auch in schwierigen Phasen, die du ja erlebt haben wirst, trotzdem beizubleiben, es weiter zu tun. Was ist das bei dir, dass du sowas, was du gerade beschreibst, tust, dass du sagst, das hat etwas mit mir selbst so zu tun und deswegen habe ich auch die Kraft, das zu tun und auch die Freude zu tun. Wie würdest du das bei dir beschreiben?
Es ist jetzt ein bisschen plakativ. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Sinn in dem sieht, was man tut. Unternehmen nennen das jetzt oft Purpose. Und ich kann sagen, also ich bin nur dann gut in Dingen, wenn ich mit einer Überzeugung und einer Leidenschaft daran gehen kann. Also ich mache natürlich auch Dinge, von denen ich jetzt nicht überzeugt bin. Und das bringt auch der operative Alltag mit sich. Und ich stelle mir dann schon auch die Fragen in Phasen, wo es intensiv ist und wo ich vielleicht auch denke, dass die kognitive Last zu groß wird, immer wieder, ja, was könnte ich denn weglassen? Und ich merke dann, dass die operative Verantwortung, die einfach meine Rolle auch mit sich bringt, die sorgt einfach dafür, dass bestimmte Dinge schon im Wagen drin sind und ich die nicht rausräumen kann. Und ich merke dann immer, ja, wenn ich jetzt Ich könnte beim Dachgepäckträger, da könnte ich was wegnehmen. Das ist aber genau das, für das ich eigentlich brenne. Und sich dessen bewusst zu sein, hilft mir total dabei, durch Phasen zu gehen, wenn ich denke, eigentlich ist es mir jetzt gerade zu viel. Weil ich weiß, das ist meine Leidenschaft, die gerade oben auf dem Dachgepäckträger festgemacht ist. Und das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Am Ende muss ich natürlich dann auch, also ich bin ein großer Freund dessen, also dass wir brauchen eine Sustainable Pace, heißt es im Agilen Manifest. Also ich muss achtsam mit meiner eigenen Energie umgehen, weil weder ich noch meine Familie noch meine Organisation hat etwas davon, wenn ich im Raubbau bin. Und es ist für mich wichtig, dass ich mir jeden Tag sage, ich hab ja eine Wahl. Ich kann mich entscheiden, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Und ich habe mich persönlich dafür entschieden, die Dinge im Dachgepäckträger zu lassen, weil ich davon überzeugt bin, dass also erstens ich damit dazu beitrage, in einer Organisation zu arbeiten, in der ich lieber arbeiten möchte, und dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, den Menschen in der Organisation zu helfen, wirksamer zu sein. Und wirksame Menschen sind gleichzeitig auch zufriedener in dem, was sie tun. Das ist etwas, was mich jeden Tag antreibt.
Das hört sich nach einer inneren Mission an. Ich möchte da an einer Stelle nochmal vertiefend nachfragen. Ich glaube, weil das ist wie so ein Lernmodell. Ich glaube auch für Menschen, die selbst beratend tätig sind. Wie würdest du sagen, man braucht ja eine sehr große Ambiguenztoleranz für dem, was du tust. Was sind für dich typische Kernambiguenzen, mit denen du umgehen musst, wo du genau diese Quelle der Energie brauchst, die du vorher beschrieben hast? Was ist das ganz konkret? Wo du auch sagen würdest, das ist auch typisch für solche Prozesse. Kannst du die benennen?
Ich glaube, wir hatten nach einem unserer letzten Gespräche, hatten wir da im Messenger noch ein kleines Follow-up, und wir hatten es über Organisationsparadoxien. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig wiedergebe, aber eine war, je stringenter ich führe, desto eher kann ich loslassen. Irgendwie so. Und das ist tatsächlich etwas, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze. Ich habe eben schon mal probiert, in Worten dieses Bild zu malen, dass dass dienende Führung muss so aufeinander abgestimmt sein, dass es eine ebene Spielfläche gibt, auf der Menschen Wertschöpfung betreiben können. Und mich treibt um, diesen Rahmen zu bauen. Ich möchte Menschen zur Entfaltung kommen lassen. Und jetzt ist es ist eine Ambiguität, es ist eine Schiebregler zwischen, wie viel Freiraum gebe ich, um genau diese Eigenentfaltung zu ermöglichen, und wie viel Klarheit schaffe ich, damit sich Routinen ausprägen können, damit es eine gewisse Sicherheit gibt und damit Menschen auch Orientierung haben in der Organisation. Und das ist ein bisschen auch in der Art und Weise, wie ich auf Reize reagiere, wie ich Reize weitergebe, wie ich versuche, Entscheidungen herbeizuführen. Das ist ein Schiebregler. Und ich kann mich an Dialoge erinnern, auch bei mir im Führungskreis, wo ich im Nachgang gespiegelt bekommen habe: Heiko, wir fühlen uns super wohl mit dem, wie du mit uns arbeitest, aber wir müssen nicht alles kollaborativ erarbeiten. Manchmal ist auch einfach, es ist ein Thema, das nervt uns alle und wir brauchen uns nicht nochmal im Kreis drehen. Sag uns doch einfach, dann können wir uns wenigstens über deine schlechte Entscheidung aufregen. Also, und für mich ist es ein Lernfeld, weil in der Rolle, in der ich bin, also als ein, auch bewusst in der Mission, Menschen besser zu machen, habe ich diesen Aspekt, des Klarheitgebens, manchmal vielleicht ein bisschen unterreguliert. Und da dann immer wieder herauszufinden für mich, wo muss ich das herstellen und wo muss ich situativ, wo ist situativ welcher Ansatz der Erfolgsversprechende? Das ist ein weites Feld für mich.
Nun sind wir hier auf der Manage Agile. Und hier ist ja eine sehr schöne Mischung von sehr erfahren, ganz stark aus dem Agilitätsbereich, Beratern und Beraterinnen, aber auch von vielen jungen Menschen, die in dieses Feld hinein möchten, also auch diese Rolle wahrnehmen möchten. Und ich glaube, deswegen passt das nochmal gut, weil das sind ja auch die Diskussionen hier. Wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, einen jungen Menschen, der gerne das, was du gerade beschreibst oder was wir hier diskutieren, in einer beratenden, ich sage jetzt mal nicht in einer Managementfunktion, gern begleiten will. Also das ist ja auch meine Umschreibung dann von Organisationsberatung. Was würdest du so einem Menschen mitgeben? Worauf sollte dieser Mensch achten? Wo meinst du, müsste dieser Mensch schauen, dass er etwas lernt? Und wo würdest du ihn auch warnen, wo er aufpassen sollte, weil sonst könnte es schwer werden?
Lass mich nachdenken. Also, ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, gerade auch im Rückblick auf meinen eigenen Lebensweg und meine Karriere, aber auch das, was ich habe eingangs davon gesprochen, wie mich die Physik geprägt hat, ist, glaube ich, es ist wichtig, praktische Erfahrungen in Organisationen zu sammeln. Und das kann natürlich auch aus einer beratenden Rolle sein. Also ich will gar nicht sagen, dass man nicht sofort auch über eine beratende Rolle wachsen kann, aber es sollten Phasen dabei sein, in denen ich auch wirklich, also embedded, also innerhalb einer Organisation gestalten kann, und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Wenn ich immer nur kurze Blitzlichter in Form von Workshops mache und den wahren Puls der Organisation nie richtig spüren kann, dann lerne ich nicht das, was aus meiner Sicht einen guten Berater ausmacht, schnell sich ein Bild davon zu machen, was in dieser Organisation gerade passiert, und das vielleicht auch in Relation zu dem zu setzen, was ich in anderen Organisationen schon gesehen habe. Also will heißen, get practical und beschäftige dich gerade am Anfang deiner Karriere auch intensiv mit Organisationen, arbeite in Projekten, am besten in Teams, über einen längeren Zeitraum mit und schaffe Erfahrungsschätze oder einen Erfahrungsschatz, wodurch du für deine beratende Tätigkeit Querverbindungen und Beziehungen herstellen kannst. Du kannst also Dinge, die du siehst und spürst, in Relation setzen kannst zu dem, was du bisher schon mal wahrgenommen hast.
Heiko, da kann ich jetzt mich nur noch bedanken für das Gespräch und ich möchte da jetzt auch nichts mehr anfügen. Wir müssen ja auch zum Ende kommen. Also ich kann das sehr unterstützen, was du sagst, und das könnte auch sogar ein sehr schöner Folge-Podcast sein, das nochmal zu vertiefen. Die Frage wäre, wie kann man dann so einen Weg gehen? Du bist diesen Weg bis jetzt gegangen schon als Manager, also Experte und als Manager. Und was du gerade gesagt hast, man kann ja auch den Weg ganz bewusst gehen, ich möchte Berater, Beraterin sein. Und nichtdestotrotz ist das, was du gerade gesagt hast, hat das ja eine große Relevanz. Das heißt, wie kann ich eine Organisationskompetenz erlangen, sozusagen von innen heraus, um eine innere Intuition zu entwickeln, die aus der Erfahrung kommt, um dann darüber in der beratenden Rolle wirksamer sein zu können. Also so nehme ich auch nochmal gerade dein Hinweis wahr. Und damit kann ich nur sagen, Heiko, vielen Dank, mit dir darüber mal so sprechen zu können, dich so zu erleben. Und dann, wir haben jetzt schon über 50 Minuten, nutze ich das zum Landeanflug. Es sei denn, es gäbe noch irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, aber auf die ich nicht gekommen bin, dann bitte ich, diese Frage selbst zu stellen und dann gegebenenfalls auch gleich zu beantworten.
In der Tat hast du mir viele Fragen gestellt. Von daher habe ich da keine hinzuzufügen und ich bedanke mich auch für das angenehme Gespräch.
Ja, dann danke, Heiko, und dann machen wir noch unseren Kongress hier zu Ende, ne? Also danke und bis dann.
Mach's gut. Tschüss.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut?